diese Einflüsse, wie sind wie so kreative Wurzeln, aus denen man ganz viel Kraft ziehen kann, die man aber immer mal wieder vergisst, dass man sie hat. Aber wann immer man zurückgeht und nochmal eine Folge, keine Ahnung, Darkwing Duck guckt, ist man auf einmal wieder Kind und ist man auf einmal wieder in dieser kindlichen Freude und Begeisterung auch drin. Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Jede Woche unterhalten sich meine fulminant fantastische Kollegin Jennifer Daniel.
Hallo.
Und ich, Franziska Ruflehr, über Kreativität, das Leben als Kreativschaffende und alles drum und dran. Und dabei machen wir uns auf Entdeckungsreise ins Feld der Visual Voice, dem Spannungsfeld aus Illustration und Storytelling. Und hier im Podcast teilen wir unsere Forschungsergebnisse und jetzt geht's los.
In dieser Episode unterhalten Franzi und ich uns über Einfluss. Wer, wie, was prägt mich als Künstler, ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Wie kann ich das, was uns umgibt, in meine kreative Arbeit einfließen lassen? Und wann spricht man vom schlechten Einfluss? All den Fragen widmen wir uns gleich. Aber bevor es losgeht, Franzi, habe ich zwei Fragen an dich. Hattest du eine einflussreiche Woche? Und die zweite Frage, haben die Hausaufgaben diese Woche prägende Spuren bei dir hinterlassen?
Wow, das Textergold, wir schürfen es. Also, meine Woche war sehr einflussreich.
Weltherrschaft.
Also, ja, ich hatte eine Weltherrschaft, ja, weiß noch
ganz
keine.
Ganz nah dran.
Ganz nah dran. Und zwar, was ich gemacht habe, was sehr, sehr schön ist, und zwar ein, ich nenne das jetzt mal raschel, Duo-Recording. Also ich habe mit dem Micha zusammen, Michael Geist, den habe ich ja schon mal erwähnt, das ist mein, wie ich ihn bezeichnen würde, mein Mentor. Mhm. Und er und ich haben zusammen recorded auf dem Finanzgipfel 2020. Und Graphic Recording ist eigentlich eine Tätigkeit, die man meistens alleine ausführt. Also die Anzahl der Duo-Recordings oder auch Trio-Recordings, die ich hatte, kann ich an einer Hand und ich glaube an drei Fingern abzählen. Und das ist aber jedes Mal wirklich sehr, sehr schön und sehr inspirierend, wenn man mit jemandem zusammen auf so einer Veranstaltung ist und gemeinsam diese Inhalte visualisiert. Und einmal hat uns eine Dame beobachtet und hat gemeint, das ist wie Tanzen.
Oh.
Also wie wir, ja, das war total schön. Also, keine Ahnung, Micha schreibt irgendwas, ich tauche unter ihm durch, greife mir den Stift aus seinem Köcher. Also wir haben so Bauchtaschen, ganz stylisch.
Die Gürtel
und markiere noch irgendwas oder fülle die Farbe aus oder mache irgendwelche anderen Inhalte. Und das sieht wohl von außen aus wie Tanzen. Das fand ich sehr, sehr schön.
Aber dann seid ihr auch ein gutes, eingespieltes Team oder versteht euch blind? Also ich stelle mir das so vor, ja. Ihr habt ja dann offensichtlich auf das gleiche Blatt Papier gezeichnet und mal hat der eine irgendwie eine Figur gemalt und der andere und ihr könnt das ohne Absprache, sondern intuitiv weiß jeder, was zu tun ist, oder besprecht ihr euch, flüstert ihr euch immer die Bildlösung zu?
Ja, also teilweise, wenn man so mitten im Gefecht ist, kann man das nicht ganz. Also große Absprachen, machst du jetzt das, machst du jetzt was. Manchmal sagt man sowas wie, habe ich, oder so ein Nicken. Also man achtet auf einmal auf ganz andere Signale und ich glaube auch, das würde nicht mit jedem funktionieren. Aber es stimmt, was du sagst, bei Micha weiß ich halt, wie der tickt, er weiß, wie ich ticke und deswegen ergänzen wir uns total gut. Das ist, also ich würde das tatsächlich gerne mal von außen beobachten, wie das aussieht, wenn wir zusammen an so einem Blatt oder an einer Platte arbeiten.
Ja, voll, schreit nach Video.
Ja, vielleicht müssen wir da nächstes Mal jemanden mitnehmen, wenn sich diese Gelegenheit wieder ergibt, wenn die Sterne günstig stehen und der Jupiter im Haus des Wassermanns.
Ja.
Und wonach du jetzt noch gefragt hast, natürlich sind die Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe war, ich durfte ferngucken. Ich habe die Buffy-Musical-Folge geschaut und ich habe auch einen Raw-Along gemacht. Das poste ich heute noch, weil ich dachte, Freitag ist dafür ein guter Moment. Wir nehmen heute ausnahmsweise freitags auf.
Genau.
Deswegen, ich stelle das heute noch online.
Ich werde es kontrollieren. Und dann ein kleines Fleißsternchen machen. Ich liebe aber jetzt schon deine Hausaufgabe und ich liebe auch die Episode, die du dir rausgesucht hast von Buffy. Das war, glaube ich, die Musical-Folge, ne?
Ja, es ist einfach die beste Folge davon.
Genau.
Und stimmt natürlich auch sehr aufs Thema heute ein, nämlich Prägung und Einflüsse. Aber bevor wir ins Hauptthema eintauchen, wie war denn deine Woche und wie liefen denn deine Hausaufgaben?
Ja, ich bin auch ganz knapp vor Weltherrschaft. irgendwie aber auch überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, um zumindest einen Teil des Wort Einflusses zu nehmen, Bei mir ist gerade alles im Fluss. Ich habe mehrere Zügel gleichzeitig in der Hand und mache ein paar Jobs, mache ein bisschen Comic, habe gerade die Gelegenheit, in so eine Regietätigkeit nochmal reinzugucken. Sehr anspruchsvoll. Oh. Vielleicht erzähle ich da mal zu einem anderen Zeitpunkt was, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Aber die Hausaufgabe war richtig gut. Also irgendwie, kennst du das, Franzi, wenn man das Gefühl hat, man ist an was ganz Großem dran?
Wow. Also, so, magst du nochmal kurz sagen, was
du? Ja, genau. Ich werde auf jeden Fall den großen Bogen spannen und ich vermute, meine Hausaufgabe eignet sich heute perfekt, in unsere Frage reinzugehen. Denn du hast einen Drawalong gemacht und ich habe mir vorgenommen, ein Moodboard zu machen zu den Einflüssen, die mich geprägt haben. Und wie wir das immer machen, wir formulieren hier immer sehr salopp und unbedacht unsere Hausaufgaben und sind uns nicht bewusst, wie groß die sind. Und ja, ne? Und so war das diese Woche bei mir auch. Und ich habe eigentlich so eine Vorstellung gehabt von einem klassischen Grafikdesign-Moodboard, ne? Für alle, die jetzt so überhaupt keine Vorstellung haben, wie das aussieht. Um mal so einen Einblick in die Werberwelt oder Gestalterwelt zu geben, ein Moodboard ist im Prinzip, man könnte sagen, wie so ein großes Plakat, wo man sämtliche Bilder, Farben, Schriften, Ideen sammelt und nebeneinander stellt und versucht, eine bestimmte Stimmung zu visualisieren. Wenn man jetzt für einen Kunden arbeitet, ist das meistens sehr naheliegend. Man könnte zum Beispiel sagen, wir haben einen neuen Joghurtbecher und der soll halt irgendwie Leichtigkeit und Fitness rüberbringen als Stimmung. Das soll die Stimmung sein. Und dann guckt man halt, welche Bilder und welche Farben repräsentieren dieses Gefühl, was ich eigentlich vorhabe zu erzielen. Und dann habe ich mir eigentlich vorgestellt, ich mache das auch und habe dann so eine Sammlung aus Cartoons und Bildern und Künstler und Farben und Schriften und mache dann so Kringel rum und sage dann am Ende, das ist mein Moodboard, das bin ich, so ist mein Stil. Da-dam. Habe aber festgestellt, das ist auf jeden Fall keine Aufgabe, die man in einer Woche macht. Ich habe das Gefühl, das ist eine Aufgabe, die macht man sein Leben lang. Denn so ein Moodboard an Einflüssen ist im Prinzip die Grundlage des eigenen Stils.
Ja. Ja.
Ja, also ich werfe das jetzt einfach mal mit so einer großen dramatischen Pause in den Raum, weil wir haben beim letzten Mal schon gesagt, dieses Thema Einfluss ist eigentlich so eine Teilaufgabe für, wie finde ich meinen eigenen Stil. Und ich habe festgestellt, als ich dieses Moodboard gemacht habe, dass ich nichts Visuelles sammle, sondern dass ich Inhalte gesammelt habe.
Ah, was? Okay, was zum Beispiel?
Genau, das ist nämlich jetzt der Punkt, wo wir, glaube ich, relativ schnell schon in das Thema Einflüsse reinschwappen. Und ich werde, glaube ich, ein bisschen ausschweifender erzählen, wie ich das gleich gemacht habe. Und zwar habe ich erstmal, stand ich vor diesem großen Problem, was und wann genau habe ich etwas erlebt oder ist etwas auf mich eingeprasselt, was ich sagen würde, das hat mich jetzt so sehr geprägt, dass das heute noch relevant ist. Und wo unterscheide ich da? Und dann bin ich als erstes hingegangen und habe festgestellt, okay, wenn ich jetzt eine Firma wäre und hätte ein gewisses Produkt, dann weiß ich ja schon, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, die ich ausdrücken will. Also ich musste erstmal in so eine Form von Selbstrecherche gehen und gucken in das Jennifer Daniel Archiv, was war da eigentlich alles? Was habe ich für Serien geguckt? Mit welchen Menschen habe ich meine Zeit verbracht? Wo habe ich gelebt? In welcher Zeit? Was hat mich beschäftigt? Und dann habe ich festgestellt, ja, Franzi, du hebst den Finger.
Ich möchte ganz kurz wissen. Ja? Ich hebe dann den Zeigefinger. Ich habe nämlich eine Frage. Hat das Spaß gemacht?
Ja, das ist total.
Oder war das anstrengend?
Teils, teils. Also als ich nicht wusste, worauf es hinausläuft und ich unbedingt Bilder haben wollte, war es frustrierend, weil ich gemerkt habe, das sind zu viele Einflüsse. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass diese eine Serie mich komplett repräsentiert. So. Mhm. Oder dass es jetzt diese eine Farbe ist, die mich jetzt auszeichnet. Und das hätte ich mir halt gerne gewünscht. Das war aber leider nicht so. Und als ich dann angefangen habe zu sammeln, fand ich das interessant. Also eher spannend und habe halt gemerkt, dass da so viel drin steckt. Also ich habe angefangen, mich in so Dekaden zu unterteilen, in so Zeitspannen oder Altersabschnitte und habe dann in den jeweiligen Abschnitten geguckt, was war da, welche Bücher habe ich gelesen, mit wem habe ich meine Zeit verbracht, was hat mich, keine Ahnung, ne, was hat mich irgendwie inspiriert, was hat mich traurig gemacht, was habe ich gefühlt, etc. Und dann konnte ich am Ende über die Dekaden hinweg gucken, wo sind denn Gemeinsamkeiten? Weil das macht man bei einem Moodboard im Prinzip auch, dass man hingeht und clustert das. Also wenn ich sage, der Joghurt soll leicht und frisch sein, dann werde ich es ziemlich schnell herausfinden, dass bestimmte Farben Leichtigkeit und Frische repräsentieren oder eine gewisse Sportlichkeit über eine gewisse Körperhaltung stattfindet in X-Phasen. Und ich habe dann für mich irgendwie drei Sachen rausgezogen, die ich interessant fand. Und zwar als erstes Identifikation. Also gibt es in jeder Zeitspanne meines Lebens, also sei es von 0 bis 6 Jahren oder sagen wir von 6 bis 12 oder von 12 bis 18 oder später, etwas, was sich durch all die Geschichten durchzieht. Und da habe ich für mich jetzt zum Beispiel rausgezogen, weibliche Helden. Also in fast jedem Alter gab es mindestens eine weibliche Heldin, die mich beeinflusst hat. Aber natürlich nicht eine, die fürs ganze Leben zählt. Also als ich, sagen wir mal, 6 Jahre alt war, war Pippi Langstrumpf halt passender als heute, wenn man das so sagen darf, ne? Zusammenfassen darf. Und das andere ist so Pleasure, ne? Was unterhält mich? Gibt es Elemente, die all diese Geschichten oder Sachen, die ich so konsumiere oder auf mich eingeflossen sind, mich nach wie vor unterhalten? Und da habe ich rausgefunden, dass es so ein Element gibt, das fand ich ganz interessant, was ich immer faszinierend finde, und das ist so eine Form von, ich habe es mal Clubhouse genannt. Und zwar, kennst du das noch so bei der Rettungstruppe mit Chip, Chip und Chap oder den Schlümpfen? Die hatten ja immer so fantastisch witzige Häuser. Und das fand ich halt immer toll und faszinierend und wollte.
Also wirklich die Location.
Ja, genau, die Location, und wollte das als Kind zeichnen. Und als ich älter war, sagen wir mal so als Teenager, und ich Buffy geguckt habe, fand ich es halt total cool, dass die A diese Magic Box.
Giants.
Oh, ne, die Magic Box, diesen Zauberladen, aber auch das Bronx, ne, also diese Bar, den Club, wo tatsächlich Musiker aufgetreten sind, die es im wirklichen Leben gab. Und man wollte auch so einen Ort haben. Und das gibt es heute noch, oder es gab es bei späteren Serien auch noch, also sei es bei Twin Peaks von David Lynch, der auch im Prinzip so eine Bar installiert hat, wo Musiker auftreten. Was ich nach wie vor liebe, wenn das irgendwo vorkommt. Also wenn es diesen Raum gibt.
Diesen Ort, wo alle zusammenkommen und wo gute Dinge passieren.
Genau, wo gute Dinge passieren. Und das Dritte, was ich rausgezogen habe, ist so eine, es gibt Elemente, die mich inspiriert haben, so sehr, dass ich in eine Aktion getreten bin. Das habe ich ja eben schon mal erzählt. Zum Beispiel, ganz klar, als Kind haben mich irgendwie diese Häuser von den Schlümpfen interessiert oder dieser Baum, wo die Rettungstruppe drin gewohnt hat. Dann habe ich angefangen, das zu zeichnen. Und dann gab es aber auch später irgendwie als Teenager diese Phase mit diesem Buffy-Universum. Da reden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber, weil das so eine Guilty Pleasure-Gemeinsamkeit von uns beiden ist. Und als Teenager habe ich und meine Freunde, oder wir haben da total viel rausgezogen. Also wir haben angefangen, halt so Fanart zu machen. Wir haben diese Episoden nachgetanzt. Ich habe aus diesen Videos, haben wir selber Videos geschnitten. Und dann gab es ja auch diese ganze Fanfiction-Welt mit den Foren, wo man die Charaktere genommen hat und hat daraus was geschrieben. Und das fand ich auch interessant, als Parameter abzuklopfen. Wo sind Einflüsse, die ich irgendwie so inspirierend finde, dass ich mir Teile davon nehme, um daraus was Eigenes zu erschaffen. So, das war es eigentlich, Franzi.
Ich bin absolut verliebt in, ach Gott, Jenny, du bist echt die Königin der, ich mache mir irgendeine geile Methode und eine geile Systematik. Ich liebe alles daran. Ich liebe daran, wir unterteilen mich selbst in Dekaden. Ich liebe daran, diese Clusterung darüber. Und tatsächlich liebe ich auch deine Clusterung selbst. Ich habe nämlich auch überlegt, meine Einflüsse sind gar nicht zwingend Bilder, sondern es sind eher Narrativen. Also bestimmte Arten von Geschichten, bestimmte Tropes nennt man das ja auch, auf die ich sofort anspringe, die sofort No-Brainer sind. Und infolgedessen habe ich auch die heilige Dreifaltigkeit definiert, nämlich Prinzessin Pantagiron, Xena und Sailor Moon.
Und ich möchte das unterschreiben.
Ach, schön. Ja, es ist einfach so eine, also ich glaube auch heute haben wir eine Menge Spaß, weil das natürlich, wenn immer man so zurückschaut, ich habe manchmal das Gefühl, diese Einflüsse sind wie so kreative Wurzeln, aus denen man ganz viel Kraft ziehen kann, die man aber immer mal wieder vergisst, dass man sie hat.
Ja.
Aber wann immer man zurückgeht und nochmal eine Folge, keine Ahnung, sei das jetzt wirklich ganz zurück, Darkwing Duck guckt oder Gargoyles oder sowas, ist man auf einmal wieder Kind und ist man auf einmal wieder in dieser kindlichen Freude und Begeisterung auch drin.
Ja, total. Und man vergisst es. Und das ist mir nämlich auch bewusst geworden, als ich das so aufgeschrieben habe, dass ich das vergessen habe, dass es das gibt. Und ich weiß auch von mir selber, dass es so eine Phase gibt, wo man das auch nicht wollte, ne? Also so dieser Eintritt ins Studium, da gab es so eine ganz klare Vorstellung, die ich mir gemacht habe, wie man als Designer zu sein hat. Und was gutes Design ist, was schlechtes Design ist. Und man hat eigentlich mehr auf die Oberflächlichkeiten geguckt und gar nicht so sehr auf sich, was habe ich eigentlich und was bringe ich mit. Und das ist total schade. Und das ist so eine Erkenntnis, die mir ja tatsächlich erst beim Schreiben wiedergekommen ist. Also wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich gehe jetzt gar nicht so sehr ins Gestalten, sondern ich will Geschichten schreiben. Was habe ich eigentlich in mir, was interessiert mich und womit will ich mich beschäftigen? Und spätestens dann kommt man wieder auf seine Einflüsse zurück und merkt so, ja, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann will ich als nächstes auf jeden Fall eine schreiben, wo irgendwie eine Frau eine starke Rolle hat.
Das fand ich auch, es war einfach so ein Frustpunkt auch in meiner Kindheit. Also dieser Frust, es gibt sehr, sehr wenige starke weibliche Hauptcharaktere und auch wenn du nach einem, naja, oft gleich ein Schema, also zum Beispiel bei der Rettungstruppe gab es Trixie, es gibt immer so eine Frau, die aber meistens so ein bisschen helfen kann, so wie Gabi aus TKKG oder solche Dinge. Ja, und das war für mich auch ein ganz großer Motor in meinen eigenen Geschichten, das besser zu machen in meinen Augen und das anders zu machen und andere Charaktere in die Welt zu setzen. Was du aber auch eben angesprochen hast, das finde ich gerade sehr erleichternd, dass man so mit Beginn des Studiums oder Beginn des Eintritts in die Erwachsenenwerdung, sage ich mal, so Dinge ablegt. Mhm. Und das bemerke ich auch, dass dieses Sprühen, dieses überbordende Begeistern für Dinge, das wird nicht mehr so viel gemacht im Erwachsenen wie als Kind. Als Kind laberst du jemanden ein Ohr ab darüber, wie toll Pokémon ist oder wie toll was auch immer ist. Das verliert man so ein Stück weit. Und ich liebe es, aber nach wie vor, wenn heutzutage Leute so drauf sind und sich total begeistern können. Zum Beispiel mein guter Freund Raimund Frey, ein Illustrator, der zum Beispiel bekannt ist für Gruner, das ist sein neuestes eigenes Werk. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel verraten will darüber. Also es geht um Dinos, es geht um coole Mädchen, es geht um wirklich tolle Sachen. Ansonsten illustriert er für die Lucifer Junior Kinderbuchreihe. Und eigentlich alle coolen Dinos in Deutschland sind von ihm. Und ich würde jetzt einfach mal abspielen, weil ich habe ihn heute Morgen getroffen, was er zu unserer Frage sagt. Das passt nämlich ganz gut. Ich sitze hier mit Raimund Frey und ich stelle ihm heute die Frage, wer oder was hat deinen Stil geprägt?
Also, ich fange mal so an. Ich habe schon immer gerne gezeichnet und vor allem Tiere. Meine Lieblingstiere sind eigentlich die so ein bisschen abgefahrener sind mit Schuppen, mit Stacheln, mit Klauen und Zähnen. Ich stehe auf diese Tiere, die so ein bisschen gefährlich sind und was mit Schmackes haben. Und interessanterweise habe ich auch einen entsprechenden Musikgeschmack. Ich höre gern Metal, der auch irgendwie Klauen und Zähne hat. Also ich mag es gern, wenn es so ein bisschen wilder ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dementsprechend ist auch mein Zeichenstil so, dass ich erstens gerne möglichst schnell zeichne, also nicht so vorsichtig Strich um Strich, sondern einfach irgendwie flüssig und schnell und mit Ecken und Kanten und Stacheln und Klauen und Zähnen und so weiter. Ein bisschen geprägt hat mich auch mein Vater, der zeichnet ansatzweise ähnlich, das wird er wahrscheinlich nicht so sehen, aber der ist quasi meine früheste Prägung, weil der ist auch der erste Mensch, den ich halt zeichnend erlebt habe. Und ansonsten auch auf der einen Seite verschiedene Comics. Ich habe angefangen mit Asterix und dann auch Lustiges Taschenbuch. Und mein größter zeichnerischer Einfluss ist Calvin und Hobbes auf jeden Fall. Und gerade dieser Bill Watterson-Stil, der auf der einen Seite süß sein kann und nett und schön, und der auch tolle Naturzeichnungen machen kann, die auch realistisch sind, und auf der anderen Seite, der auch so bitterböse Sachen machen kann, die fürs Comic auch teilweise schon echt krass sind. Also der zeichnet zum Beispiel, wenn die Figuren böse werden, dann haben die Augen nur noch weiß. Ja, fand ich super krass. In so einem Kindercomic eigentlich, ja. Das habe ich mir auch abgeguckt und das hat mich sehr beeindruckt und ja, das ist ein großer Einfluss gewesen.
So, ich fand ganz spannend, was Raimund gesagt hat. Und zwar, was er ja auch sagt, ist, dass nicht nur Bilder uns als Bildautoren prägen, sondern es kann auch durchaus Musik sein, es können Personen sein oder es können Dinge der Faszination sein. Und was auch drin steckt, was ich mir auch überlegt habe, dass dieser Erstkontakt, den wir mit einem Thema haben, oft auch ganz prägend sind und einen Eindruck auf uns hinterlassen.
Mhm. Wie meinst du denn, auch so, wie meinst du den Erstkontakt? Ja. Also meinst du jetzt zum Beispiel, was Raimund erzählt hat mit, dass er das Zeichnen von seinem Vater mitbekommen hat? Oder?
Ja, genau. Also wenn du Zeichnen nahegebracht bekommst als Kind, dann hast du einen anderen Zugang dazu. Anders zum Beispiel, wenn der Erstkontakt mit Hunden ist, boah, der knurrt mich an, werde ich vielleicht nicht ganz so warm damit. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, Kindern Kreativität, kreative Dinge näher zu bringen, dass die eine gute Basis haben, auf der sie aufbauen können.
Ich glaube, dabei ist auch Zeichen super wichtig, dass es Spaß macht, ne? Also und ja, dass dieser Moment des Bewertens nicht so früh dazukommt. Das ist was, wenn ich so zurückblicke, so genieße an dieser kindlichen Kreativität, dass man so im Hier und Jetzt im Schaffen ist und dass das Schaffen und Kreieren was Spielendes ist. Mir ist das persönlich aufgefallen bei dieser Moodboard-Geschichte, was ich eben erzählt habe. In dem Moment oder dieser Beobachtung von mir, wann hat mich etwas so sehr inspiriert, dass ich daraus etwas selbst geschaffen habe? Und das macht man als Kind ja ständig. Also als Kind, ich habe die ganze letzte Woche Freunde auch damit belästigt, die zu fragen, was haben sie als Liebstes gespielt als Kind? Und ganz, ganz häufig kam darauf die Antwort, dass sie irgendeine Geschichte nachgespielt haben. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der meinte, ja, wir hatten kein Fernseher, aber wir hatten halt Winnetou. Und wir haben halt schon Winnetou.
Wir hatten immer ein Winnetou.
Ja, und ich habe halt auch so darüber nachgedacht, so, ja klar, wir haben auch sämtliche Geschichten und Serien nachgespielt, sei es von Tagiron oder die Power Ranger bis hin zu Tarzan und Jane etc. Also es war so ein richtig, so ein Rollenspiel-Ding und man hat da nicht weiter drüber nachgedacht oder man hat diese Charaktere genommen und aufs Papier gemalt und hatte so einfach Freude an der Geschichte. Und der Punkt, wenn Kunst plötzlich in die Schule kommt und man kriegt eine Note dafür, dann steht nicht mehr so diese kreative Flow im Vordergrund oder diese Faszination des Kreierens, sondern oft ist dann die Bewertung der Fähigkeit im Vordergrund. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Das ist oft auch der Punkt, wo die Leute aufhören. Mhm. Also wenn du mal fragst, heißt es ja, in der Schule war ich ja nie gut in Kunst. Oder wenn man so diesen Satz, kein Talent, zurückverfolgt, geht's oft auf die Schule zurück. Weil es gibt wenige Kinder, es gibt auch welche, die nicht gerne zeichnen. Also nein, die meisten Kinder zeichnen gerne, aber die wenigsten Erwachsenen zeichnen auf regulärer Basis oder haben da irgendwie einen Zugang zu. Sobald du sagst, zeichnest du? Nee, ich habe kein Talent. Also deswegen dieses Thema, kein Talent, ist, finde ich, ein riesiger Stachel in den meisten Köpfen der Menschen durch diese Bewertung, wie du sie eben schon angesprochen hast. Sei das, keine Ahnung, Benotung, sei das im Wettbewerb mit anderen, wie gut kannst du jetzt diesen Baum, also das ist so traurig, das macht mich so sauer.
Ja, und man erkennt es aber manchmal auch an sich, finde ich, dass man ganz, also in freien Arbeiten oft irgendwie diesen Spaßmoment verliert, sondern immer auf dieser oberflächlichen Ebene ist und dann anfängt, sich zu bewerten. Und das fand ich ganz schön, wenn man sich jetzt einfach bewusster damit auseinandersetzt, was bringt mir eigentlich Freude, dann eben diese Freude in diesem Prozess wieder zu entdecken. Also mir ist halt auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, dass man halt wirklich so ganze Kulissen, Szenarien und Settings nachgebaut hat.
Nachgebaut im
also wirklich so aus Pappe und Papier und das dann gespielt hat.
Ja, auch dieses Basteln, was man ist. Also generell dieser kindliche Ansatz, ich mache jetzt einfach mal, den du ja quasi übersetzt hast in, ich mache jetzt erstmal in Scheiße oder ich mache jetzt erstmal schlecht, aber Hauptsache dieser Fokus auf diesem Machen, deswegen finde ich das so schön, dieses ich mache jetzt mal und wie es wird und wie es ist, gucke ich vielleicht hinterher. Mal schauen.
Genau, ich habe mir wenig Fragen aufgeschrieben, muss ich sagen. Dabei wollte ich dich ein paar Sachen konkreter fragen. Und zwar eigentlich, ob du mal das Gefühl hattest, du kannst irgendwie auf einen Einfluss aufbauen oder du hast ein Projekt, ein illustratives Projekt und suchst eine Bildlösung und hast gemerkt, so, ah, okay, ich habe aufgrund meines Einflusses so ein Becken aus Inspiration und da kann ich reintauchen und was rausholen. Kennst du diese Erfahrung?
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich würde behaupten, dass ich nicht den einen Stil habe, sondern ich versuche immer je nach Projekt das Ganze ein bisschen anzupassen. Also zu schauen, was ist der Stil, der dafür passt, welches Medium passt. Zum Beispiel hatte ich mal im Auslandssemester, habe ich ein Projekt über Barbershops gemacht und habe dann statt wie normalerweise zu zeichnen oder zu malen oder sowas, was ich zu dem Zeitpunkt viel gemacht habe, habe ich Linolschnitte gemacht, weil ich diese scharfe Klinge auf so einem eher weichen Material, irgendwie hat das für mich Sinn gemacht, das für dieses Projekt zu nehmen, weil es bei Barbershops, also wo es ja auch um weiche Haut geht und um Klingen, das zusammenzubringen und das auch in der Stofflichkeit zu verankern. Oder sei das, wenn ich irgendein Projekt machen möchte, wo es so ein bisschen märchenhafter ist von der Geschichte her, schaue ich auch in meinem Comicregal, okay, was für ein Stil würde das ausdrücken, welches Stilmittel, dann ziehe ich zum Beispiel Coda ziehe ich raus, was halt so Regenbogen-Pudertöne hat von Matthias Bergerat, glaube ich. Und guck mir an, okay, wie hat der das gemacht? Was kann ich mir davon als kleinen Teil abschneiden und in mein Werk mit einfließen lassen? Und eine Sache will ich dazu noch erzählen, und zwar habe ich den guten Austin Kleon dazu. Natürlich. Er sagt aber auch gute Dinge einfach. Und zwar hat er mal einen Blogantrag darüber geschrieben, dass wir eigentlich Einfluss aktiver verstehen müssen. Wenn wir sagen, Basquiat wurde beeinflusst von Van Gogh, klingt das so, als würde Van Gogh was mit Basquiat machen, aber es ist ja andersrum. Also eigentlich sage ich ja, hey Van Gogh, alles gelehrt, komm, wir gehen tanzen, nicht andersrum. Also Van Gogh macht nicht was aus dem Grabe mit mir, sondern ich mache was aus meinem jetzigen Stand mit Van Gogh. Mhm. Also dieses aktiv Einflüsse benutzen, um etwas Neues zu schaffen, um einen neuen Remix des Ganzen zu machen.
Genau. Darunter liegt ja im Prinzip auch diese Erkenntnis, dass keine Idee oder Kreation aus dem Nichts entsteht, sondern alles baut im Prinzip auf etwas auf. Und da habe ich mir so eine kleine Überleitung geschrieben, zum Beispiel zum, um nochmal zu Buffy zu kommen, weil Joss Whedon zum Beispiel auch Buffy, diese Serie, jeder kennt sie, die Vampirjägerin. Ich hoffe, jeder kennt sie, ansonsten ganz kurz beschrieben.
Ansonsten raus. Erst ankommen und dann wieder kommen.
Nein, Buffy ist im Prinzip eine Fantasy-Serie über ein Mädchen, was zum Beginn an der Highschool ist, später am College und ihren Freunden. Und das Ganze spielt auf den Höllenschlund und im Prinzip haben die Protagonisten täglich damit zu kämpfen, Vampire zu jagen und Dämonen, aber im Prinzip auch mit ihren ganz persönlichen Teenager- und jungerwachsenen Problemen, sei es Liebeskummer, Elternsterben etc. So, das ist so dieser Serienkontext. Und ich finde das ganz toll, weil Joss Whedon ist ja auch nicht hingegangen und hat all das erfunden. Also er hat keine Vampire erfunden, er hat keine Dämonen erfunden, aber was er gemacht hat, so die Ursprungsidee von Buffy ist, als er die Serie geschrieben hat, 1997, war es vornehmend so, es gab wenig weibliche Helden. Und Buffy ist eigentlich der Prototyp eines Cheerleader-Mädchens an einer Highschool. Und normalerweise ist diese Rolle die Rolle gewesen, die in Horrorfilmen als erstes umgebracht wird.
Oh ja,
und das Opfer
ja,
stimmt. Und Joss Whedon fand das eben inspirierend und ist hingegangen, hat sich im Prinzip diese Rolle genommen des Cheerleader-Mädchens, was ein Opfer ist, und hat sie zur Heldin umgeschrieben. Und im Prinzip aus Buffy ein Mädchen gemacht, was sich selber behaupten kann, was nachts über den Friedhof läuft und halt jeden
Vampire flockt
und jeden an die Wand stellt. Und das finde ich total interessant. Und das macht Joss Whedon zum Beispiel regelmäßig in seinen Stories, dass er so Stereotypen nimmt und die einfach mal anders beleuchtet. das als Inspiration oder gutes Beispiel dafür, dass Ideen nicht aus dem Nirgendwo kommen, sondern man auf einer Idee aufbaut und daraus was Neues macht.
Es gibt auch dieses Zitat oder dieses Gleichnis Zwerge auf den Schultern von Riesen. Und das soll eben dieses Verhältnis beschreiben von dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der Kultur auf den Schultern von der ganzen Tradition, den Leistungen vergangener Generationen. Also ohne Beethoven gäbe es heute nicht irgendeinen anderen Typen oder irgendeine andere Lady.
Oh, also wir feiern aber auch Beethoven hier.
Es ist das große Beethoven-Jahr.
Ja, ja.
Dafür, dass wir beide nicht viel
wissen. Nee, eben. Das ist auch jedes Mal, denke ich so, ey, wenn ich wüsste, dass du wieder über Beethoven sprichst, hätte ich mir wenigstens mal seine Biografie genauer durchgelesen.
Vielleicht sollten wir als Deal machen, wir reden in diesem Podcast nicht mehr über Beethoven.
Genau, Beethoven ist verboten.
Deal?
Kein okay. Beethoven mehr.
Aber zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber ohne die Twilight-Bücher wäre vielleicht diese ganze Sparte aus Fantasy-Romance-Novels nicht salonfähig geworden. Oder ohne Herr der Ringe wäre Fantasy ohne die nicht auf ein bestimmtes Level gehoben worden. Also es gibt oft so Vorreiter, Bücher, Narrative, was auch immer, die natürlich auch auf Dingen beruhen, aber die wiederum den Grundstein bilden, um daraus noch mehr zu schaffen. Es ist wie, auch hier wieder, wie beim Stricken. In der einen Masche ist die andere und so geht's weiter. Und irgendwann sind wir ein Schal der Menschheit.
Genau. Also ich finde, du hast das total schön aufgebaut. Also man sieht halt, dass alles irgendwie miteinander verwoben ist. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, gerade wenn man so anfängt und nicht weiß, wohin mit sich, kann das auch frustrierend sein, weil man manchmal das Gefühl hat, es gibt schon alles.
Ja, so, total.
Alles wenn wurde man schon fragt, mal gemacht. Es gibt ja schon Herr der Ringe, es gibt Star Wars, was soll ich denn da noch schreiben? Ja. Es gibt x Fantasy, Science-Fiction-Geschichten etc., und was ist mit mir? Und das fand ich dann auch interessant und hilfreich. Ein Tipp, den mir eine Freundin gegeben hat, als ich jetzt letztens nach einer Bildidee gesucht habe, ist immer zu gucken, wie ist deine persönliche Position zu diesem Thema oder deine persönliche Perspektive? Und da spielt der Einfluss wieder rein. Also wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Bist du religiös aufgewachsen oder eben nicht? Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Bist du ein Kind etc.? Also wer bist du und wie betrachtest du ein Thema oder eine Situation?
Das finde ich auch so ein, ich weiß nicht, wie ich finde, es ist ein sehr großer und sehr tröstlicher und sehr, weiß nicht, ich finde, das ist ein Gedanke, der mir sehr viel gibt. In dieser Welt, wo es eigentlich alles schon gibt, wo Leute zeitgleich auf Ideen kommen wie Elektrizität, das war ja mit Edison und Tesla.
Ja,
Edison und richtig. Irgendwie. Ja, ja. Wieso reden wir immer über Dinge, wo wir keine richtigen. Egal.
Ich weiß nicht, eigentlich war es ja alles richtig. Es hätte keiner gemerkt.
Richtig. Ja, vergessen wir das. In dieser Welt, wo es alle möglichen Dinge gibt, gibt es nichts, was mit dir vergleichbar ist, weil du diese Komponenten aus auf der einen Ebene Zellen aus Anlagen, aber auch aus dem, was man selbst erlebt hat, mit wem man sich umgeben hat, das gibt es so nicht. Das gab es noch nie und das wird es nie wieder geben. Und ich finde, das ist so ein Moment, wo man kurz sagt, wow.
Ja,
ich muss noch Eier kaufen. Ja, ich weiß nicht. Deswegen dieses, wie ist meine Perspektive auf dieses Thema, kann eigentlich immer nur original und innovativ sein in einem gewissen Maße. Wenn man das daraus zieht, ne?
Ja, würde ich sagen. Also meine Perspektive, mein Einfluss, mein Background machen es individuell. Und wir haben ja gerade eben über Einfluss gesprochen. Und zu Beginn habe ich ja nochmal die Frage in den Raum gestellt, gibt es eigentlich auch schlechten Einfluss?
Ich würde sagen, der schlechte Einfluss ist der, der sagt, wen interessiert das? Das haben wir, gibt's doch schon. Ach so, das ist ja wie. Also ich glaube, schlechter Einfluss ist der Einfluss, der dich zurückhält, sowas auszuprobieren und dich kreativ zu entfalten und dich und anzufangen.
Ja.
Also ich glaube, man selbst ist manchmal der schlechteste Einfluss, den man haben kann, weil man aus Furcht oder Angst vor ich kann das nicht oder solchen Dingen agiert.
So was wie der innere Kritiker, ne?
Ja, der innere Kritiker.
Oder auch äußere Kritiker. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, die Idee ist blöd oder das gab's schon oder einen halt x Probleme aufzählen, anstatt dass man das Besondere daran sieht an dem Moment oder an der Idee.
Manchmal ist ja auch Kritik sehr, sehr gut. Also ich will gar nicht Kritiker per se verurteilen. Und manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn jemand sagt, okay, also so, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, aber so dieses Machen, finde ich, schon in irgendeiner Art und Weise ein Stück weit heilig. Mhm. Dieses Machen, Schaffen, sich ausleben, sich ausprobieren. Und sobald es das stoppt oder oder bricht, dann wird es ein schlechter Einfluss, würde ich sagen. Wie würdest du es definieren?
Ja, das ist zum Beispiel, was du gerade erzählt hast, gar nicht so ein Aspekt, den ich so berücksichtigt hatte, obwohl der eigentlich so auf der Hand liegt. Sondern mir ist nochmal, ich habe nochmal an eine andere Situation gedacht, tatsächlich ganz nah am kreativen Schaffen, so ein bisschen aus so Studien- und Studentenerfahrungen, wie man manchmal an Projekte herangetreten ist. Ne? Also so klassisch.
Sprichst du da aus deiner eigenen Erfahrung oder sprichst du aus deiner Erfahrung als Dozentin?
Sowohl als auch. Also aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner Erfahrung als Dozentin ist, ich nähere mich einem neuen Projekt und ich mache ein Moodboard und überlege, wie es aussehen soll. Und dann picke ich mir einen Stil und eine Idee und sehe im Prinzip genauso aus wie Künstler X.
Also einfach nur den Abklatsch zu nehmen. Ja, das ist auch kein guter Einfluss. Es gibt ja auch diese Definition, ich glaube auch wieder von Austin Kleon, dieses Steal like an Artist.
Genau.
Das heißt, von mehreren Quellen und was Eigenes hinzufügen, sobald du nur eine Quelle heranziehst und genau das machst, not cool.
Genau. Und was da nämlich auch drinsteckt eigentlich, ist das, was wir oft vergessen, ist, dass uns besonders macht, was uns von den anderen unterscheidet. Und du kannst niemals, niemals ein Austin Kleon sein oder niemals ein Picasso, sondern du bist dann immer nur eine schlechte Kopie dessen. Und da ist es tatsächlich viel, viel hilfreicher zu gucken, okay, was machen die? Was finde ich daran interessant? Was kann ich anders machen? Also wenn es all die Illustratoren gibt, wie zeichnen die? Wie wurde noch gar nicht gezeichnet? Also wirklich mehr mal zu gucken, was ist nicht da und wo passe ich nicht rein? Oder wo unterscheide ich mich?
Also Unterschiede als was Besonderes zu erkennen.
Genau, und nicht als Defizit. Das ist ja auch genau das, was wir, glaube ich, vorhin mal so erzählt haben. Wenn man Teenager ist, dann wollen auf einmal alle die gleiche Art von Schuhen tragen oder die gleiche Art von Jacken und alles.
Und die sind vielleicht ziemlich unbequem.
Ja, aber ne, dann ist das so ein Trend und alle folgen diesem Trend und sehen am Ende gleich aus, wollen aber eigentlich irgendwie dazugehören und merken aber nicht, dass sie in der Masse untergehen.
Ich habe auch drüber nachgedacht, weil natürlich spannend ist, welche Geschichten, welche Bilder, Farben, Texte, Narrative nehme ich mir denn als meine Einflüsse? Wo siebe ich aus? Welche erkenne ich an? Welche sind zugehörig? Und allein diese Auswahl ist oft schon sehr beschreibend davon, was, weil es halt immer an diesen Kern geht. Was interessiert mich? Was wir letzte Folge ja erörtert haben. Aber genau, warum mag ich Dinosaurier? Warum, oder trifft sich das vielleicht auch in anderen Dingen wieder? Ist es vielleicht dieses Stachelige, was ich an Heavy Metal mag? Vielleicht fühlt sich das ja noch viel weiter fort. Also ich finde, Kreativität hat auch immer etwas davon, sich selbst besser kennenzulernen und sich selbst besser ausdrücken zu lernen. Mhm. Meinst du, wir kriegen dazu ein paar Hypothesen hin?
Ich denke, ja. Okay. Lass uns damit anfangen, nochmal die Frage zu wiederholen, die da war.
Ja, hättest du die parat?
Wer, wie, was prägt mich als Künstler?
Ja.
So, Hypothese Nummer 1 ist, tatsächlich erstmal in sich zu gehen und zu überlegen, womit verbringe ich gerne und viel meine Zeit? Was sind Themen, die mich immer wieder interessieren? Gibt es zum Beispiel, also ähnlich wie ich das mit meiner Moodboard-Hausaufgabe festgestellt habe, gibt es Werte, Identifikationen, Sujets, Stories, Farben, Figuren, die sich durch mein Leben ziehen und mich im Prinzip in jeder Lebensphase inspirieren? Und kann das mein Quell an Inspiration sein, zu dem ich immer wieder zurückkehren möchte. Das wäre eine Hypothese von mir. Oder ein Tipp.
Dann mache ich Hypothese 2, und zwar, ich möchte einen Appell stellen daran, dass man Einflüsse bewusster kuratiert. Weswegen ich das Wort Einfluss besser finde als Prägung. Prägung ist ja etwas, was so stark Eindruck hinterlassen hat, dass wir Spuren davon tragen und auch die mitnehmen, finde ich auch ganz nett. Aber Prägung ist immer so, das ist ein Nachhall und es ist ein finaler Prozess. Während hingegen Einfluss, etwas ist im Fluss, etwas bewegt sich, etwas ist organisch, etwas wird stärker dadurch, anstelle nur verbeult, finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Also sich bewusst Einflüsse auch suchen, weil Einfluss ist natürlich auch etwas, was nicht endet. Ich glaube auch, also egal wie alt wir sind, wir werden immer beeinflusst sein von gewissen Dingen, sei das von der Zeit, in der wir drin leben, sei das von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, sei das von den Dingen, die wir konsumieren tatsächlich. Es gibt ja auch dieses Ding, ich komme gleich wieder dahin. Es gibt ja auch dieses Ding, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Also was ich sagen möchte, Einflüsse nicht nur als passiven Vorgang zu verstehen, sondern als aktives Ding, was wir steuern können und was wir selbst auch in die Hand nehmen können, um uns gegebenenfalls wohin zu entwickeln, wo wir hin möchten. Das ist meine Hypothese zum Sonntag, Freitag.
Zum Sonntag, Freitag. Ich möchte gerne noch ergänzen, das, was wir eben gesagt haben, dein Stil sollte darauf abzielen, sich von anderen zu unterscheiden. Und da können Einflüsse eben hilfreich sein. Guck, was dich ausmacht, was dich umgibt und was vielleicht da anders gelaufen ist als bei den Menschen, die dich umgeben. Und so wie du eben schon gesagt hast, wenn man seine Einflüsse pflegt und hegt, soll es ein Quell sein, der nicht versiegt.
Ja, und auch die Freude dabei nicht vergessen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in so einer zwingenden Selbstoptimierung drinsteckt, aber gar keine Lust daran hat. Also gerade Einflüsse ist eigentlich ein Thema, was echt viel Spaß birgt. Und sei das, wenn man halt alte Serien angucken kann oder wenn man Sachen isst, die man gern gegessen hat oder weil man sich mit Freunden trifft, die man lange nicht gesehen hat. Also das, denke ich, ist auch ganz wichtig dabei, den Spaß nicht zu vergessen.
Ja, der Spaß ist immer wichtig. Und jetzt frage ich auch dich, Franziska, mit welchem Spaß wollen wir uns nächste Woche beschäftigen?
Ja, mal Schätzelein. Ich habe keine Ahnung. Nicht Beethoven.
Nicht Beethoven. Beethoven ist verboten, aber was anderes mit B schwirrt mir im Kopf herum. Wollen wir uns nächste Woche damit beschäftigen, mit der Frage, wie erschaffe ich ein gutes Bild? Und was macht ein Bild gut?
So, Bildidee, Bild, ja. Ja. Ja, lass doch machen, klingt gut. Bevor wir schließen, okay, wir wissen, was wir nächste Woche tun. Aber was tun wir bis dorthin? Was machen wir denn als Hausaufgaben schön? Hast du eine Idee?
Ich hätte Lust auf etwas, was Spaß macht und einfach und schnell ist. aus gegebenem Anlass, weil die nächste Woche etwas stressiger wird. Gutes Bild. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mal was ganz anderes machen. Ich werde nicht zeichnen, sondern ich werde Fotos machen. Und ich werde jeden Tag ein Bild machen von etwas, was ich gut finde.
Das ist eine schöne Aufgabe. Oh, die ist toll. Fotosafari. Na? Oh, das
mag ich. Also es ist nicht unbedingt, wie man ein gutes Bild als Illustrator erstellt, aber es ist ein Bild von etwas Gutem.
Oh, das finde ich super.
Ja, willst du auch Fotosafari machen? Dann schicken wir uns jeden Tag unsere Fotosafari-Erfahrungen.
Ja, ich möchte auch vielleicht ein Bild, was mir Freude bereitet. Irgendwas von irgendwas, was ich schön finde, was mir Freude bereitet.
Genau, an dem Tag. Es kann ja zum Beispiel der Kaffee sein oder der Hundewelpen im Park oder keine Ahnung.
Das finde ich eine richtig schöne Aufgabe. Das finde ich super. Ja, lass uns das machen.
Damit schließen wir die heutige Episode zum Thema Einfluss. Ich hoffe, wir haben euch auch beeinflusst damit.
Positiv, ne?
nicht im negativen Sinne. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und es war wieder wunderschön, mit dir zu sprechen, Franziska.
Es war mir eine innere Blumenwiese.
Mir auch. Mach es gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao, Danny.